NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Zwischenbilanz in Berlin, die Jamaika-Sondierungen auf halber Strecke. Entscheidungen in Madrid, Justiz verfolgt katalanischen Regierungschef. Erfolg in Syrien, IS verliert weitere Großstadt und Stille in Washington. Präsident Trumps Twitter-Account vorübergehend gestört. Politiker von CDU, CSU, Grünen und der FDP haben auch heute versucht, die Chancen für eine gemeinsame Regierungskoalition auszuloten. Und dabei kamen natürlich wieder die Themen auf den Tisch, die zwischen den früheren politischen Kontrahenten stark umstritten sind und bei denen dennoch eine Einigung gefunden werden muss, also zum Beispiel bei der Migration, bei der inneren Sicherheit und auch in der Energie- und Klimapolitik. Erst gestern, da hatten ja die Parteichefs und Chefunterhändler stundenlang zusammengesessen, um diese Gespräche heute vorzubereiten. Aber auch dabei war wohl nicht viel herausgekommen. Das heißt, das sei aber auch nicht zu erwarten gewesen nach 2 Wochen, in denen man bereits miteinander ringt. Erstmals ließ sich dann heute auch die Kanzlerin vernehmen. Sie sei optimistisch. Heute also Jamaika-Zwischenbilanz. Wie die ausgefallen ist, berichtet Volker Schaffranke.
Seit 2 Wochen wurde hinter verschlossenen Türen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen sondiert, was geht, anschließend aber auch viel interpretiert, was nicht geht. Die Bilanz fällt, das ist keine Überraschung, bei CDU-Vizeparteichefin Julia Klöckner, dem Grünen Jürgen Trittin und FDP-Parteichef Christian Lindner sehr unterschiedlich aus.
Ich sehe jetzt kein Scheitern, ich sehe ein Ringen.
Wenn ich die Listen mir anschaue, dann sind wir uns in zentralen Fragen schlicht und ergreifend nicht einig.
Es war nicht das Ziel, während der ersten Phase überhaupt irgendeine einzige Lösung zu finden. Es haben sich Lösungen und Gemeinsamkeiten ergeben.
Eines haben die Sondierungsparteien allerdings erreicht. Alle im Vorfeld festgelegten 12 Themenblöcke wurden angesprochen. Daraus folgten dann auch einige Abschlusspapiere, zum Beispiel über die Bereiche Finanzen, Innen-, Außenpolitik und Familie. Bei den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz klingt das dann aber auch so.
Für Umweltschutz und Tierwohl stellt sich die Frage ordnungsrechtlicher und/oder finanzieller Maßnahmen. Über all diese Punkte besteht kein Konsens.
In kleinster Runde auf Ebene der Parteispitzen sprach man auch über die Knackpunkte Klima, Verkehr und Flüchtlingspolitik, bisher ohne greifbare Ergebnisse. Einige Sondierer bezeichneten die zurückliegenden Treffen als eine Art Aufwärmphase. Und auch CSU-Chef Horst Seehofer meint, ab nächster Woche gehe es richtig zur Sache.
Ich denke, wir sind jetzt in der Halbzeit und da haben wir viel geleistet, auch mit mancher Begleitmusik, die entbehrlich gewesen wäre. Und jetzt geht's ins Eingemachte.
Angela Merkel äußerte sich heute erstmals öffentlich nach dem Verhandlungsmarathon und strahlte Zuversicht aus. Aber auch sie machte klar, noch reichten die Ergebnisse nicht aus, um daraus mehr werden zu lassen.
Ich bin ja als sehr faktenorientiert bekannt, aber selbst aus meiner Perspektive geht es jetzt darum, in der nächsten Etappe die Dinge zu ordnen, zu fragen, was ist wichtig, was ist wesentlich und die Entscheidung darüber, ob wir Koalitionsverhandlungen durchführen werden.
Fakten lieferte dann heute die große Sondierungsrunde, die ab Mittag tagte. Union, FDP und Grüne wollen gemeinsam Familien entlasten. Die Bekämpfung der Kinderarmut stünde dabei im Fokus, heißt es. Für jeden Sondierungsrundenteilnehmer gab es auch Hausaufgaben mit auf dem Weg, erklärte FDP-Vize Wolfgang Kubicki.
Eine Aufforderung finde ich besonders lustig, dass wir alle netter miteinander umgehen sollen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, aber ich erwarte das von anderen eben auch.
Sicher ist, am Wochenende werden alle 4 Parteien intern die weitere Linie für die kommenden Tage abstimmen.
2 Wochen also Jamaika-Gespräche, alles ist besprochen, noch nichts absehbar und die Gereiztheit zwischen den Partnern steigt. Wie weit ist denn der Weg noch nach Jamaika? Jens Wiening kommentiert.
Schizophren oder destruktiv. Die öffentlichen Vokabeln, die rund um die Sondierungen fallen, werden ruppiger. In diesem Klima könne nichts gedeihen, sagte der FDP-Mann Kubicki. Die Grünen antworten postwendend über den an diesem Tag abwesenden Kubicki. Niemand würde ihn gerade vermissen. Na klar, es sind bisher nur Sondierungen, es wird gepokert und alle treiben die Preise hoch. Aber die Verhandlungspartner müssen aufpassen, dass sie das Klima in der Öffentlichkeit nicht so sehr belasten, dass das Projekt später nicht mehr zu retten ist. Die Parteibasis bekommt nur den öffentlichen Sound mit und muss am Ende mit ihren Eindrücken die Ergebnisse abnicken. Das ist die eigentliche Hürde. Reißen sich jetzt alle zusammen, werden die Alpha-Tiere in einer Nacht der langen Messer irgendwie einen Koalitionsvertrag zusammenzimmern. Die Parteibasis sagt ja und zu Weihnachten liegt der Vertrag beim Wähler unterm Tannenbaum. Doch selbst wenn die Alpha-Tiere Jamaika auf den Weg bringen, getragen werden muss das Zweckbündnis 4 Jahre lang von den Abgeordneten im Bundestag. Und da zeigen sich im Moment über die Unterhändler vor allem die komplett gegensätzlichen politischen Überzeugungen. Es gibt, sobald es in die Details geht, kaum Konsens. Meist werden nur die Konfliktlinien genannt. Bei den großen Brocken Verkehr, Migration und Klima braucht es für Lösungen ganze Berge an Fantasie. Wenn sich alle ehrlich machen, ist eine Koalition aus diesen 4 Parteien eigentlich kaum denkbar. Es sind die neuen politischen Verhältnisse mit 7 Parteien, die den Bundestag auf den Kopf stellen. Das Dilemma, Neuwahlen dürften kaum etwas an der Situation ändern. Kommen die gleichen Verhältnisse zustande, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Deshalb ist das Credo, bloß keine Neuwahlen, das einzig Mögliche. Es muss also funktionieren und die Liebe muss, wie der grüne Kretschmann sagt, bei einer Vernunft-Ehe hoffentlich später hinzukommen. Ob Jamaika dann 4 Jahre hält, ist eine ganz andere Frage. Der Koalitionsvertrag selbst dürfte das geringste Problem sein. Den kann man abarbeiten. Die meisten Koalitionen fangen dann an zu wackeln, wenn aktuelle Ereignisse von außen auf sie einprasseln. Dann nämlich brechen genau die Gräben auf, die sich jetzt abzeichnen.
Der Kommentar von Jens Wiening im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und während sich in Deutschland die möglichen künftigen Koalitionspartner noch beschnuppern und sich dabei ernste Konfliktlinien zeigen, da scheinen die Kollegen in unserem Nachbarland Österreich bereits mehrere Schritte weiter. Dort verhandeln die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ miteinander. Und anscheinend geht es dabei voran, berichtet Christian Scharf aus Wien.
Seit Montag haben sie sich täglich in Wien gegenüber des Café Zentral im stattlichen Palais Niederösterreich getroffen. Sebastian Kurz und Hans-Christian Strache, um die Grundlagen für eine schwarz-blaue Koalition zu entwerfen. Erst einmal ging es dabei um Grundsätzliches, so Sebastian Kurz.
Wir haben uns da ganz bewusst gleich zu Beginn auf einen Umgang, einen ordentlichen Umgang miteinander, aber auch auf transparente Verhandlungen verständigt und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie kann und soll unser gemeinsames Politikverständnis aussehen.
Solide Finanzen sind dabei der erste gemeinsame Nenner, auf den sich die Spitzen von FPÖ und ÖVP einigen konnten. Dazu wurde erst einmal gründlich in die Staatskasse geschaut. Das Ergebnis war zwar nicht beunruhigend, aber auch nicht berauschend. Kein Anlass jedenfalls, ins Träumen zu kommen und kühne Projekte zu entwerfen, meint FPÖ-Chef Hans-Christian Strache.
Das kann ja nicht der Zugang sein, das Motto der Verhandlungen so zu beginnen: Wünscht ihr was? Und schreiben wir jetzt alle auf, was wir uns da gegenseitig wünschen und was die Optimalsituation wäre. Und dann am Ende kommt die Budgetrealität auf uns zu und all das, was wir an Inhalten verhandelt und festgelegt haben, wäre dann nicht erfüllt.
Der mögliche neue Bundeskanzler Sebastian Kurz blickt nach dieser Woche ein bisschen neidisch jenseits der Alpen auf das große Nachbarland mit der schwarzen Null im Haushalt.
In anderen Ländern schaut es ganz anders aus. In Deutschland gibt es im Moment Überschüsse. Wir haben eine eigentlich relativ gute wirtschaftliche Situation. Wir haben so niedrige Zinsen wie überhaupt noch nie. Und wir haben trotzdem in Österreich einen Schuldenstand von rund 80% des BIPs.
Trotzdem wollen aber beide Parteien die im Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen in Angriff nehmen. Die Steuerquote soll zukünftig auf insgesamt 40% sinken. Familien und Erwerbstätige sollen dabei besonders entlastet werden. Weniger Geld will die schwarz-blaue Koalition dagegen für Asylbewerber ausgeben. Hier soll es in Zukunft die sogenannte Mindestsicherung Leid geben, die zum Beispiel Sachleistungen statt finanzieller Unterstützung für Asylbewerber vorsieht. Mehr Details über die zukünftigen Pläne von ÖVP und FPÖ waren erst einmal nicht zu erfahren.
Ich verstehe die Ungeduld natürlich, aber wir sind halt real am Beginn. Und jetzt beginnen wir mit den Verhandlungen und werden am Ende hoffentlich ein gutes gemeinsames Ergebnis für Österreich sicherstellen.
Die Koalitionsgespräche werden in den nächsten Wochen weitergehen. Wann mit einer Regierungsbildung gerechnet werden kann, das steht in den Sternen.
Im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens, da greift die spanische Justiz nun durch. 9 Minister wurden in Haft genommen und gegen den nach Belgien geflohenen Regionalpräsidenten Puigdemont, da soll ein internationaler Haftbefehl ausgestellt werden. Der Politiker war ja mit 4 seiner Minister nach Belgien ausgereist und will wohl vorerst auch dort bleiben. Christopher Plass in Madrid, womit wird denn dieses Haftersuchen an Belgien begründet?
Naja, Puigdemont hätte gestern hier erscheinen sollen, vor dem örtlichen Staatsgericht hier in Madrid. Und er ist nicht gekommen. Erwartungsgemäß hat er diese Vorlage einfach sozusagen, hat sie missachtet und ist in Belgien geblieben. Und da sah sich die zuständige Richterin, die eigentlich als ziemlich unabhängig gilt, aber eben auch als sehr entschlossen gilt, entschlossen, sie will jetzt einen europäischen Haftbefehl ausstellen. Wir haben den ganzen Tag gefragt, gibt's den nun schon offiziell oder gibt's den nicht? Da hieß es immer, es wird noch letzte Hand angelegt. Der Anwalt von Puigdemont hat komischerweise gesagt, er liege schon vor, aber das hat hier das Gericht in Madrid nicht bestätigt.
Und dieser Anwalt, der behauptet ja auch, in Spanien werde Puigdemont kein gerechter Prozess gemacht. Kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Die Justiz versucht hier alles nochmal klarzustellen, dass ein unabhängiges Verfahren gegen Puigdemont und auch die ehemaligen Minister seines Kabinetts zu erwarten ist. Und auch die spanische Regierung hält sich ausgesprochen zurück, weil sie diesen Eindruck auch nicht schüren möchte, dass es möglicherweise politische Einflüsse geben könnte. Interessant finde ich und auffällig ist, dass die Justiz hier relativ schnell dieses Verfahren eingeleitet hat. Es ist ja noch gar nicht lange her, nämlich mal gerade eine Woche, dass die Republik ausgerufen wurde. Ganz kurze Zeit nur war das gültig. Und schon eine Woche später hat der Generalstaatsanwalt eine Anklage formuliert und ein Gericht beschäftigt sich bereits damit. Das ist für spanische Verhältnisse schnell. Das heißt, es soll auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt werden.
Nun wird dem Katalanen ja Rebellion vorgeworfen, ein ganz starkes Wort. War es das denn eigentlich, was da in Katalonien passiert ist, eine Rebellion?
Das müssen die Gerichte am Ende beantworten, ob dieser Straftatbestand tatsächlich standhält. Rebellion heißt im Grunde genommen schon eine Art Maximalintervention, auch zum Teil mit Waffengewalt oder mit Einsatz von Truppen. Davon kann natürlich überhaupt keine Rede sein. Die Katalanen, mit denen man hier spricht, die Befürworter einer Unabhängigkeit sagen, was wollt ihr eigentlich? Eigentlich haben doch Puigdemont und seine Leute nur das umgesetzt, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Sie hatten eine Mehrheit im Parlament und haben einfach diesen Weg beschritten und versucht, möglichst weit damit zu kommen. Sie haben ganz klar gegen die Verfassung verstoßen, das muss man sagen. Aber Rebellion ist etwas anderes und es kann auch durchaus sein, dass man von diesem Vorwurf nochmal abkommt.
Wie reagieren denn nun die Menschen, die für die Unabhängigkeit sind in Katalonien, auf diese neue juristische Entwicklung?
Es gab gestern Abend eine der vielen Demonstrationen. Da kamen relativ spontan 20.000 Leute hier in Barcelona zusammen. Es war eine friedliche Stimmung, aber interessant ist, dass sie sich dann doch durch die jüngsten Vorgänge eher nochmal mobilisiert fühlen. Sie sagen, das, was da passiert, ist ungerecht. Sie meinen, dass die Inhaftierung von ehemaligen Ministern letztlich diese zu politischen Gefangenen gemacht hat. Und das ist interessant, dass im Grunde genommen dieser Graben zwischen Barcelona, also zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung eher tiefer zu werden droht und dass möglicherweise die Befürworter einer Unabhängigkeit eher nochmal neu mobilisiert werden. Und das ist mit Blick auf die Wahlen am 21. Dezember, die ja angesetzt worden sind, und zwar von der spanischen Regierung, auch wichtig. Denn es kann sein, dass die separatistischen Parteien, die sich jetzt wieder formieren, die auch antreten wollen, dass die dann doch mit Zulauf rechnen können, weil gegenüber Madrid fühlt man sich schon, und viele sagen das so, unterdrückt.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Puigdemont tatsächlich nun bald ausgeliefert wird?
Es kann sein, dass das noch eine ganze Weile dauert. Die belgischen Gerichte müssen am Ende darüber entscheiden. Das wird möglicherweise auch durch mehrere Instanzen gehen. Der belgische Anwalt ist relativ erfahren mit solchen Dingen und hat auch der spanischen Justiz schon Kopfzerbrechen bereitet. Aber eines Tages, wenn das alles anerkannt wird, dieser europäische Haftbefehl von einem belgischen Gericht, wird Puigdemont vermutlich in Madrid auftreten müssen, um auszusagen. Und ich höre hier von den Leuten in Katalonien, naja, wenn er in Belgien ist, dann ist er eigentlich nützlicher für uns. Dann kann er auch noch mal international für die Sache trommeln. Wenn er hier im Knast sitzt, dann nicht.
Christopher Plass zu den neuesten Entwicklungen im Unabhängigkeitskonflikt zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung. Und damit ist es 18.44 Uhr. Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat in Syrien eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die syrische Armee konnte den IS aus der letzten noch gehaltenen größeren Stadt Deir al-Zor im Osten Syriens vertreiben. Dabei halfen wohl auch russische Bomber. Seit 3 Jahren hatten sich die Dschihadisten dort festgesetzt. Aber besiegt sind sie noch lange nicht. Anna Osius.
Das syrische Staatsfernsehen bringt die Eroberung von Deir ez-Zor als Triumphmeldung des Morgens. Die Terrororganisation Islamischer Staat sei vollständig aus der Provinzhauptstadt vertrieben. Damit bestätigte die Regierung eine Nachricht der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die erklärt hatte, sämtliche IS-Kämpfer hätten Deir ez-Zor verlassen. Jetzt werde der Ort von Minen geräumt. Die IS-Kämpfer sind in östliche Richtung geflohen, so der Leiter der Beobachtungsstelle Rami Abdelrahman in Großbritannien. Der IS hat keine Existenz mehr in großen syrischen Städten, außer noch in Al-Bukamal. Und er ist noch in einigen kleinen Städten zu beiden Seiten des Euphrats. Deir ez-Zor ist Hauptstadt einer Provinz am Westufer des Flusses, die Gegend ist reich an Ölquellen. 3 Jahre lang waren dort nach Schätzungen der UN mehr als 90.000 Menschen vom IS eingeschlossen. Jetzt sollen die Dschihadisten noch etwa 40% der Provinz halten. Sie haben in den vergangenen Monaten drastisch an Boden verloren. Vor einigen Wochen befreite ein kurdisch geführtes Bündnis Raqqa vom IS. Der Ort galt als Hauptstadt des sogenannten Kalifats. Im benachbarten Irak wurden die Kämpfer bereits im Sommer aus der Großstadt Mosul vertrieben. Die Extremisten sind jetzt auf ein Gebiet am Euphrat und in der umliegenden Wüste zurückgedrängt. Die syrische Armee wurde bei ihrem Vormarsch auch von russischen Kampfflugzeugen unterstützt, sowie von schiitischen Kämpfern mit Nähe zum Iran. Vor allem diese dürften ein großes Interesse an der Einnahme der Ezzor gehabt haben, so Omar Kuuş, Politikwissenschaftler in Istanbul in einem Fernsehinterview. Die Kontrolle über der Ezzor bedeutet, dass bald der Landweg von Teheran über Bagdad und der Ezzor bis nach Damaskus offen ist. Das ist das Ziel des Iran, um seinen Einfluss in Syrien zu vergrößern. Gegen den Willen der USA, die iranische Präsenz einschränken wollen. Aber die Realität am Boden zeigt, dass die russische Unterstützung diesen Einfluss möglich macht und ihn in Syrien noch ausdehnen wird. Russland und Iran sind enge Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. In dieser Woche reiste der russische Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen nach Teheran. Dort betonte Irans Präsident Hassan Rouhani, in der, Zitat, Endphase des Kampfes in Syrien sei es wichtig, die Zusammenarbeit mit dem Freund und strategischen Partner Russland fortzusetzen. Nach der letzten Gesprächsrunde am vergangenen Dienstag in Astana hatte Russland angekündigt, Mitte November in Sotschi einen sogenannten Kongress des Dialogs mit Vertretern aller syrischen Konfliktparteien zu organisieren. Die wichtigsten syrischen Oppositionsgruppen erteilten Russland jedoch eine Absage. Man werde ausschließlich an Friedensgesprächen unter Vermittlung der Vereinten Nationen in Genf teilnehmen. Eine neue Runde der Genfer Gespräche ist für Ende November geplant.
Nizza, Stockholm, Berlin und jetzt New York. Tödliche Anschläge mit Fahrzeugen auf wehrlose Passanten in den Großstädten der Welt. Sie gehören augenscheinlich zur Strategie der Terroristen vom Islamischen Staat. Sie kommen hinterhältig, ohne Warnung und sie sind fast nicht zu verhindern. Die Stadt New York will dennoch ihren Radweg am Hudson River jetzt besser gegen das Befahren durch Fahrzeuge sichern, was auch der allgemeinen Verkehrssicherheit zugutekommt. Georg Schwarte.
New York reagiert auf den verheerendsten Terroranschlag seit dem 11. September 2001. Der Radweg entlang des Hudson dort, wo am Dienstag der 29 Jahre alte Attentäter auf einer Fahrtstrecke von 1,6 Kilometern mit einem Kleinlaster 8 Menschen tötete, 12 verletzte, wird derzeit mit hunderten Betonbarrieren gesichert. Der beliebteste Radweg der Stadt entlang des Hudson, eine Strecke von rund 6,5 Kilometern, wird an allen 57 Kreuzungen, wo entweder Autos oder Fußgänger den zweispurigen Fahrradweg queren, mit Pollern und Betonsperren gesichert. Auf von Autos befahrenen Kreuzungen werden künftig 6 Betonbarrieren den Zugang für Fahrzeuge sperren, auf Fußgängerübergängen jeweils 2. So soll verhindert werden, dass künftig Autos oder Lastwagen auf den Radweg gelangen, der pro Tag allein von 6.000 Radfahrern genutzt wird. Oberste Priorität sei es, so ein Polizeisprecher, die Sicherheit der New Yorker zu garantieren. Der Abschnitt des Radweges, auf dem der usbekische Attentäter am Dienstagnachmittag zuschlug, war Anfang 2000, noch vor dem Anschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers, eröffnet worden. Ähnliche Betonbarrieren hatten die New Yorker Sicherheitsbehörden schon vor längerer Zeit an anderen gefährdeten Punkten der Stadt installiert, so beispielsweise auf dem von Touristen besonders frequentierten Times Square, der ebenfalls vom Autoverkehr gekreuzt wird. Mehrere Radverbände der Stadt hatten seit Jahren auf die Sicherheitslücke auf dem Hudson-Radweg hingewiesen, wo es zuvor bereits mehrere tödliche Unfälle gegeben hatte, weil Fahrzeuge oder Motorräder auf den Radweg gelangt waren.
US-Präsident Trump ist ja ein Freund klarer und oft auch sehr undiplomatischer Worte. Und meistens braucht er dafür höchstens 140 Zeichen, die er in den Kurzmitteilungsdienst Twitter eintippt. So beschimpft er den politischen Gegner genauso wie die eigenen Leute oder auch gerne mal die unabhängige US-Justiz. Und viele der so gescholtenen antworten auch manchmal mit gleicher Münze. Und der ein oder andere wünschte sich bestimmt, der Twitterer in Chief würde mal eine Pause einlegen. Nichts leichter als das, dachte sich ein Angestellter bei Twitter. Und zum Abschied von dem Unternehmen ersann er einen besonderen Gag. Er schaltete kurzerhand den Twitter-Account von Donald Trump ab.
It was all a dream.
Es war ein kurzer Traum, schreibt ein Nutzer auf Twitter. Andere wollen dem unbekannten Mitarbeiter eine Pizza und ein Bier ausgeben, dafür, dass er Trump für wenige Augenblicke zum Schweigen gebracht hat. Sorry, die Seite existiert nicht. Diesen Hinweis zeigte Twitter anstelle des persönlichen Präsidenten-Accounts @RealDonaldTrump mit über 41 Millionen Followern weltweit.
President Trump's Twitter-Account is back online after disappearing briefly.
Nach 11 Minuten hatte der mächtigste Social-Media-Präsident der Welt sein 140-Zeichen-Spielzeug zurück. Twitter-Enthusiasten und Journalisten atmeten kollektiv auf.
We're watching your Twitter feed.
Okay. And when somebody says something about me, I'm able to go bing, bing, bing and I take care of it.
Möglicherweise hat es Trump gestern Nacht selbst gar nicht bemerkt. Erst am Morgen, sehr viel später, reagierte er. Den scheidenden Twitter-Angestellten, der Trumps Account vom Netz genommen hatte, bezeichnete der US-Präsident als bösartig und skrupellos.
I can tweet. Boom, boom, boom.
Als sei nichts gewesen, teilte Trump am Morgen mit einer Reihe von Tweets wieder aus. Er attackierte Hillary Clinton, seine demokratische Herausforderin im vergangenen Jahr, und er hat der Terrororganisation ISIS mit Vergeltungsschlägen gedroht.
Boom, boom, boom.
Twitter hat sich mittlerweile entschuldigt und eine umfassende interne Untersuchung angekündigt, angesichts ernsthafter Sicherheitsbedenken.
Who exactly has access to President Trump's Twitter account?
Wer hat alles Zugriff aufs Nutzerkonto des Präsidenten, fragt der Moderator. Denn alles, was Trump tweetet, wird mittlerweile als offizielles Statement betrachtet. Was ist, wenn ein Twitter-Mitarbeiter eine Fake-Botschaft rausgeschickt hätte, zum Beispiel über einen erfundenen Atomangriff, so ein anderer besorgter Journalist?
I can tweet. That was a false story. Boom, boom, boom.
Mark Hoffmann über den Twitter-Mitarbeiter, der Donald Trump kurzfristig zum Schweigen gebracht hat. Eigentlich wollten die Staaten der Erde ja bis zum Jahr 2020 den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 begrenzen. Und die dadurch bewirkte Erwärmung der Erde sollte auf maximal 2% des Wertes von vor der Industrialisierung begrenzt werden. Darüber verhandeln die Teilnehmer der Weltklimakonferenz in der kommenden Woche in Bonn. Umweltschützer fordern deshalb den Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle. Sie wollen am kommenden Wochenende in Bonn und im rheinischen Braunkohlerevier demonstrieren. Thomas Winkert.
Das Signal soll bildgewaltig sein und die ganze Welt erreichen. Hunderte Umweltaktivisten wollen am Sonntag den Braunkohletagebau Hambach besetzen. Dazu aufgerufen hat das Aktionsbündnis Ende Gelände. Es will damit seine Forderung nach einem schnellen Kohleausstieg unterstreichen. Nach Meinung der Umweltaktivisten könne es nicht sein, dass in Bonn über den Klimawandel und seine Folgen diskutiert wird, während 50 Kilometer weiter im rheinischen Revier eine der größten CO2-Quellen der Welt ist. Deshalb wolle man die Infrastruktur von RWE lahmlegen, erklärt Jana Aljetz von Ende Gelände.
Wir wählen diese Aktionsform, weil wir uns damit in der Tradition sozialer Bewegungen sehen, die immer wieder auch Gesetze gebrochen haben, kleinere Gesetze gebrochen haben, um eine höhere Ungerechtigkeit aufzuhalten. Und in genau dieser Tradition sehen wir uns. Kohleabbau muss einfach nicht mehr sein, gerade angesichts der Klimakrise. Und deswegen müssen wir uns mit unseren Körpern dagegen stellen.
Was die Braunkohlegegner als Aktion des zivilen Ungehorsams bezeichnen, ist für die federführende Polizei in Aachen eine Straftat. Das Eindringen in den Tagebau und auch die Besetzung von Braunkohlebaggern erfülle den Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Dennoch glaubt Aachens Polizeipräsident Dirk Weinsbach nicht daran, dass dies zu verhindern sei.
Wir haben als Polizei 32 Kilometer Abbruchkante zu schützen. Wir werden mit einem entsprechenden Sperrstellen und Konzept auch im Raum verhindern, dass große Mengen von Menschen in den Tagebau eindringen. Aber dass einzelne Gruppen das gelingt, das wird nicht zu verhindern sein.
Sämtliche Straftaten werde die Polizei konsequent verfolgen, aber der Einsatz soll im Zeichen der Deeskalation stehen. Auf ein mögliches Eindringen in den Braunkohletagebau will der Einsatzleiter der Aachener Polizei, Wilhelm Sauer, besonnen und ruhig reagieren.
Ich möchte selber keine Prügelszenen haben, ich möchte keine Jagdszenen haben, sondern wenn es dazu kommt, dass sich Personen Zutritt verschaffen, dann bringe ich zum einen keine Einsatzkräfte in Gefahr, die dort hinterher häscheln oder hinterher springen. Und zum anderen möchte ich ein ganz professionelles, besonnenes Bild haben, dass wir die Personen dann in der Grube letztlich abarbeiten.
Für den Sonntag sind rund um den Tagebau Hambach zwei große Demonstrationen und zahlreiche Mahnwachen geplant. Der RWE-Konzern als auch die Gewerkschaft IGBCE appellieren an die Braunkohlegegner, friedlich zu bleiben. Wichtig sei, dass kein Mitarbeiter verletzt werde, erklärt Manfred Maresch von der Gewerkschaft IGBCE. Die Angst der Beschäftigten vor diesen Protesten sei groß.
Ja, ein großes, mulmiges Gefühl macht sich wieder breit, weil wenn so tausende Menschen hier im Revier sind, die nichts anderes im Kopf haben, wie eigentlich auch die Arbeitsplätze hier wegzukriegen, dann macht das keinen Spaß. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren durchaus immer wieder gewalttätige Aktionen erlebt. Und da haben unsere Kollegen echt Sorgen.
Die Aachener Polizei geht derzeit davon aus, dass sämtliche Proteste friedlich verlaufen werden. Mehrere Hundertschaften werden im Einsatz sein.
Tor oder kein Tor, Elfmeter oder nicht. In der Fußball-Bundesliga entscheidet im Zweifel neuerdings der Videoschiedsrichter fernab des Platzes. Er guckt sich eine kritische Szene nochmal an und fällt sein Urteil. Soweit die Theorie. In der Praxis, da hat das bisher sehr oft zu noch mehr Aufregung und Unverständnis geführt als bisher bereits bei menschlichen Entscheidungen. Kein Wochenende vergeht seither ohne endlose Debatten. Und schließlich wurden die Regeln für den Videobeweis geändert, sodass der Videoschiedsrichter jetzt generell eingreifen darf, auch ohne Fehlentscheidung des Kollegen auf dem Spielfeld. Und das hat nun Fußballpräsident Grindel auf den Plan gerufen. Martin Roschitz berichtet.
Gerechter und transparenter sollte der Bundesliga-Fußball werden. Das Gegenteil sei der Fall, motzt Leipzigs Trainer Ralf Hasenhüttl.
Es ist momentan noch vieles im Argen beim Videobeweis und es ist noch bei Weitem nicht das Gerechtigkeitsmittel, als dass es vor der Saison groß angepriesen wurde. Bis jetzt, glaube ich, da spreche ich nicht nur für mich, ist das alles andere als zufriedenstellend.
Der Gegenwind aus der Bundesliga ist enorm. Auch deshalb hat der DFB seine Regeln für den Einsatz des Videoassistenten bereits seit dem vergangenen Spieltag verändert. Die Vereine wurden darüber aber erst verspätet informiert. DFB-Präsident Reinhard Grindel gar nicht.
Dieses Schreiben ist zumindest mit mir als Präsident nicht abgestimmt. Ich bin darüber nicht glücklich.
Ärgerte sich der DFB-Boss bei NDR Info wohl vor allem über den heimlichen Alleingang seiner Schiedsrichterchefs Krug und Fröhlich.
Ich habe mir vorgenommen, mit Lutz-Michael Fröhlich über diesen Sachverhalt zu sprechen.
Dicke Luft beim DFB. Dabei hatten die Schiedsrichterchefs nur versucht, mit einer Kurskorrektur zu retten, was noch zu retten ist. Jeder Bundesliga-Trainer ist per E-Mail informiert worden, auch BVB-Coach Peter Bosch.
Ich glaube, dass was jetzt gewechselt hat, ist, dass nicht nur klare Fehlentscheidungen sind.
Anders als bisher soll der Videoassistent also jetzt auch eingreifen, wenn es nicht sicher ist, ob der Schiedsrichter einen klaren Fehler gemacht hat. Wie schon geschehen am vergangenen Spieltag bei der zweifelhaften roten Karte gegen Freiburgs Söyüncü, Trainer Christian Streich.
Ich verstehe es nicht, was mit uns gemacht wird. Bin fassungslos.
Der Trainer des SC Freiburg ist unzufrieden mit der Kommunikation beim DFB.
Uns wurde gesagt, nur bei gravierenden Fehlentscheidungen greift der Videoschiedsrichter ein.
Die jetzige Praxis sei aber eine andere.
Die im Studio entscheidet, was gravierend ist. Und das ist die Problematik, die gerade herrscht.
Bayern-Trainer Jupp Heynckes sorgt sich gar um die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld wegen der vermehrten Unterbrechungen durch die Videoassistenten.
Die müssen nur wirklich bei ganz gravierenden Dingen, Tätigkeit, bei Schwalbe, Elfmeter, aber nicht permanent eingreifen. Nein.
Diskussionen ohne Ende, weshalb DFB-Präsident Reinhard Grindel nun endlich für Klarheit sorgen will.
Ich bin dafür, dass der Videoassistent kein Oberschiedsrichter ist, sondern nur in glasklaren und eng umgrenzten Fällen, rote Karte, Elfmeter, den Schiedsrichter auf Fehler aufmerksam macht.
Doch so wie es war, kann es auch nicht bleiben. Denn schon seit Einführung des Videobeweises gibt es viele andere Kritikpunkte. Trainer und Spieler sind genervt von langen Unterbrechungen und trauen sich bei einem Tor kaum noch zu jubeln. Dieter Schatzschneider, dem Unikum von Hannover 96, geht es mit dem Videobeweis wie vielen Fans in den Bundesliga-Stadien.
Wir reden ja mehr, als wir vorgeredet haben. Da fand ich die anderen Gespräche spannender, ob es ein Tor war oder nicht. Aber dass wir nur noch über die Technik reden, ist eigentlich schade. Ich würde alles wieder abschaffen.
Und mittlerweile hat sich Schiedsrichter Fröhlich noch einmal zu Wort gemeldet und von missverständlichen Formulierungen in seinen Brief gesprochen. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche heute noch einen schönen Abend. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.